gedacht, naja, hier bin ich jetzt auch demnächst. Ja. Ich habe mal auf meine Unterlagen geschaut. Das ist jetzt schon wieder 4 Jahre her, das letzte Mal, wo ich bei euch war. Ja, das war im März 2018. Ja, die Zeit läuft so schnell, ne? Ja, gerade in der Corona-Krise jetzt, also ich muss sagen, ich komme mir mal vor, die Woche hat gerade angefangen und dann geht man einmal schlafen, ist die Woche schon wieder vorbei. Ja, das ist immer so schnell, dass die Zeit vergeht. Aber wenn die Zeit schnell vergeht, ist auch gut, dann kommt Jesus bald wieder. Ja, können wir schnell der Wiederkunft entgegen. Ja, es ist wieder schön, bei euch zu sein hier. Herzliche Grüße auch von meiner Frau und unserer Tochter. In der Zwischenzeit habe ich auch den Bezirk gewechselt. Als ich das letzte Mal hier war, 2018, da war ich noch in Mannheim, Prediger, und jetzt bin ich Prediger in Leonberg bei Stuttgart. Und zwar 50% habe ich die Gemeinde Leonberg und 50% bin ich als Evangelist für Baden-Württemberg. Und da bin ich dann nicht nur in Baden-Württemberg selbst unterwegs, auch in ganz Deutschland, wie auch zum Beispiel hier in Schweinfurt oder auch im Ausland, in Tschechien, Slowakei, Griechenland und anderen Ländern, wo ich auch dann da unterwegs bin. Ja, es ist ein Segen. Herzliche Grüße auch von der Gemeinde Leonberg. Also in der Gemeinde Leonberg werde ich morgen ein bisschen was erzählen, auch morgen Vormittag. Da haben wir momentan auch ein sehr, sehr positives Gemeindeleben. Eine sehr aktive Gemeinde, auch missionarisch aktiv und herzlich und sehr positiv so. Ja, wir haben das Thema, das Generalthema für dieses Wochenende, Zusammenwachsen. Und auch von diesem ersten Thema heute Abend ist das Thema Zusammenwachsen. Und dieses Thema ist bewusst doppeldeutig gewählt. Dass wir nämlich zusammenwachsen, untereinander, eins werden, aber auch, dass wir gemeinsam zusammen im geistlichen Glauben wachsen dürfen. Deswegen habe ich auch beides an diesem Abend auch ein bisschen hier mit einfließen lassen. Ich habe festgestellt, dass diese Corona-Krise, die jetzt schon 2 Jahre bei uns wütet, dass die Gemeinden verändert hat. Und es gibt ganz verschiedene Reaktionen. Manchmal gibt es Streit untereinander. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Eigentlich, wenn eine Krise kommt, wenn außen Druck kommt, muss man eigentlich zusammenrücken, um dem Druck von außen auch eine geschlossene Front zu bieten. Aber Satan hat es geschafft, diese Krise so geschickt einzufädeln, dass es in der Gesellschaft 2 verschiedene Narrative gibt. Also 2 verschiedene Informationsebenen. Die eine Informationsebene ist die Informationsebene der offiziellen Medien und der Politiker. Und die andere Informationsebene ist die Informationsebene im Internet und die Social Media. Und die sagen manchmal sehr verschiedene Dinge. Und entsprechend, welchen Medien ich mehr Glauben schenke, entsprechend fallen dann natürlich auch meine Bewertungen aus. Und dann kann es auch schnell zu verschiedenen Auffassungen und zu Streit kommen. Dann habe ich festgestellt, dass einige Geschwister nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Seit Corona. Eigentlich in fast jeder Gemeinde irgendjemand. Ja, ob das jetzt Angst vor Ansteckung ist oder vielleicht, wenn man sich anmelden muss, zu umständlich oder was auch immer oder irgendwie, das ist auch schade. Ja. Dann habe ich drittens festgestellt, dass der Verwaltungsaufwand, um die ganze Corona-Situation zu handeln, so gewaltig geworden ist, dass man viel Zeit nur dafür verbraucht. Ja. Also wir haben mittlerweile bei uns in Baden-Württemberg wir müssen ja immer so ein Infektionsschutzkonzept, ISK, haben wir einmal aufgestellt. Ja, und wir sind mittlerweile bei Version 13 schon. Ja, also jedes Mal, immer ein paar Wochen kommen von der Landesregierung neue Bestimmungen und dann muss man es wieder anpassen. Und das ist und dieses ISK bei uns, also unser Leonberger, wir haben ungefähr, das hat ungefähr 5 Seiten. Und noch dann 5 extra Anhänge mit jeweils 2 Seiten. Also wir haben ungefähr so 15 Seiten insgesamt. Und die muss man jedes Mal komplett neu überarbeiten, wenn wieder irgendwelche neuen Bestimmungen kommen. Also es ist schon eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Aber wir haben uns gesagt in Leonberg, wir wollen uns nicht die Zeit rauben lassen von den ganzen Corona-Geschichten. Wir machen das, was Gott uns aufgetragen hat. Und wir haben gesagt, okay, wir machen 1/4 Stunde, 20 Minuten im Gemeindeausschuss, reden wir drüber, was man machen muss, was man reden muss. Und wir sind uns meistens relativ schnell einig, wie wir es auch umsetzen. Und dann machen wir unsere anderen Aufgaben, die wichtig sind. Und es geht. Und viertens habe ich festgestellt, dass die Corona-Krise auch bei vielen zu einer Erweckung geführt hat. Innerhalb der Gemeinde. Dass Gemeindeglieder aufgewacht sind, aktiver geworden sind, es ernster nehmen, ernster meinen, konsequenter leben. Aber auch eine Erweckung unter vielen Menschen, die außerhalb der Wendgemeinde sind. Dass viele Menschen wieder nach Gott fragen. Denn je größer die Krisen sind, desto mehr fragen die Menschen wieder nach Gott. Und deswegen, ich erlebe immer wieder alle Angriffe Satans. Und ich denke, diese Corona-Krise ist ein Angriff Satans. Alle Angriffe Satans kann Gott nutzen und nutzt Gott, um für sein Werk daraus noch größere Dinge zu tun. Und das ist fantastisch. Man muss nur sehen, wo Gott die Türen öffnet. Wir haben jetzt schon auch bei uns in Baden-Württemberg sehr viele Bücher verteilt auch. Auf den Demonstrationen oder auch sonst bei den Spaziergängen oder wie das jetzt heißt. Ne? Interessant ist, diese Menschen, die man dort trifft, 80% von diesen Menschen sind Christen. Überzeugte Christen. Aber die sind von ihren Kirchen enttäuscht, weil ihre Kirchen so postmodern daherreden und vieles einfach so mitmachen. Und die suchen nach einer geistigen Heimat. Und die sind so offen. Auch für Gespräche und auch für dieses Buch, Vom Schatten zum Licht. Ja. Es ist schon, also in den letzten anderthalb Jahren, ich bin auch mit beim Simon Janssen und auch mit so einigen anderen die von unserer Gemeinde, wo wir das auch mit organisieren, wir haben ungefähr 150.000 Bücher schon verteilt auf diesen Demonstrationen. Ja. Und das wird eine Wirkung. Also Meiter hat gesagt, dass diese Bücher verteilt werden sollen, wie die Blätter im Wind, im Herbstwind. Ja. Und ich denke, dass daraus noch eine große Ernte hervorgehen wird. Und genau bei solchen Menschen, die vorbereitet sind dafür. Und wir erleben momentan in Leonberg, dass ungefähr alle 14 Tage jemand Neues auf einmal in die Gemeinde kommt. Schnitt alle 14 Tage. Einfach kommt da rein und sagt, ja, ich habe seit anderthalb Jahren Ihre Videos geschaut, ich habe das Buch gelesen und ich möchte jetzt mal gucken, wo die Eventgemeinde ist. Ich möchte getauft werden. Ja. Es ist so, ja, Gott bereitet die Menschen vor. Ja, es ist wirklich eine Zeit der Erweckung. Und das ist eine schöne Zeit. Aber auch eine Zeit, denke ich, wo wir zusammenwachsen können und zusammenwachsen dürfen. Denn Krisenzeiten sind immer Zeiten, wo man zusammensteht, wo man es mehr nötig hat, zu beten. Und ich denke, manchmal schickt Gott auch manche Krisen, damit wir mehr ins Gebet gehen. Weil das Gebet macht einen Unterschied. Das gemeinsame Gebet. Und das Zusammenwachsen ist einfach wichtig. Eine Geschichte zu Anfang. Da war ein Mann auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Naja, und er guckte und hier und dort und er stellte fest, überall wo er war, in den verschiedenen Gemeinden, dass in den Gemeinden doch sehr verschiedene Menschen sind. Verschiedenen Herkünften, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Denkarten, verschiedenen Geschmack, verschiedenes Alter, also sehr verschiedene Menschen. Dann hat er zum Beispiel eine Gemeinde gefunden, die waren sehr bibeltreu. Und die haben gemeinsam eine Bibel gelesen, haben sich dann die Bibel ausgerichtet. Aber dann hat er festgestellt, wenn sie miteinander kommuniziert haben, dass manchmal die Kommunikation doch arge Schwierigkeiten bereitet hat. Da gab es Missverständnisse, da gab es eine Art zu reden, wo man den anderen verletzte und streiten und auch Schwierigkeiten. Ja. Dann gab es andere Gemeinden, wo generell in der Gemeinde sehr viel Streit war. Wenn man reinkam, dass man schon den Streit schon spüren konnte, der in der Luft lag. Und da hat er sich gesagt, naja, zu Hause habe ich schon genug Probleme, muss ich nicht noch in eine Gemeinde gehen, wo ich noch mehr Probleme habe. Ja. Denn in der Gemeinde soll man ja hinkommen, um aufzutanken, um innerlich Segen zu haben, um auch innerlich, wo man nicht hingeht um wieder sagt, was kriege ich heute wieder für einen auf den Deckel. Ne? Sondern wo man wirklich sich auch freuen kann, andere wieder zu sehen, Glaubensgeschwister zu sehen, wo man freundschaftlich verbunden ist. Und er war auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Und der Pastor sagte ihm, es gibt nur eine Möglichkeit. Wenn du die perfekte Gemeinde haben willst, dann musst du hier an diesen Ort gehen. Da ist die perfekte Gemeinde. Da gibt es keinen Streit. Alles ruhig. Keiner widerspricht dir. Ja. Natürlich ist die Frage, ob das... und ich denke, wenn man sich das dann so vor Augen hält, eine perfekte Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, wo es keine Reibungsflächen gibt, wo es nur Ja-Sager gibt, wo es nur tote Fische gibt, die immer mit dem Strom schwimmen und einfach mitmachen. Das ist nicht perfekt. Deswegen der Friedhof ist nicht unbedingt das Perfekte. Und dann sagte der Pastor ihm, es gibt auch noch ein zweites Problem. Wenn du tatsächlich eine Gemeinde gefunden haben solltest, eine perfekte Gemeinde, dann darfst du dort nicht hingehen. Dann sagt er, ja, warum denn nicht? Sagt er, wenn du dort hingehst, dann ist die Gemeinde nicht mehr perfekt. Weil du denn schon wieder Dinge hineinbringst in die Gemeinde, die nicht mehr perfekt sind. Das heißt also, die Frage ist weniger, welche Erwartung stelle ich an meine Gemeinde, sondern was kann ich in meine Gemeinde einbringen? Wie kann ich dazu beitragen, dass wir in der Gemeinde ein herzliches, ein positives Miteinander haben können? Das Meinungsverschiedenheiten aufkommen ist immer. Das ist in jeder Gemeinde, jeder Familie. Das ist normal. Aber die Frage ist, wie geht man damit um und wie kann man zu einer Einheit zusammenwachsen? Denn es ist normalerweise menschlich unmöglich, eine Einheit zu bilden, auch eine geistliche Einheit, bei so vielen verschiedenen Menschen. Aber das ist trotzdem möglich. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das ist durch den Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist kann so eine Einheit herstellen. Hier ein Zitat von Ellen White, Intellekt, Charakter, Persönlichkeit. Er sagt sie, Band 2, Seite 105. Wenn in unseren Familien Frieden herrscht, herrscht auch Frieden in der Gemeinde. Wenn die positive Familienatmosphäre in die Gemeinde hineingetragen wird, ist es möglich, dass die Gemeindeglieder freundlich miteinander umgehen. Streitereien hören auf und man wird sich mit christlicher Höflichkeit begegnen. Die Welt wird merken, dass sie Gemeinschaft mit Jesus haben und von ihm lernen. Welch einen hervorragenden Eindruck die Gemeinde auf die Welt machen könnte, wenn alle ihre Mitglieder ein wirklich christliches Leben führen würden. Es ist interessant, sie spricht hier von christlicher Höflichkeit. Was ist das eigentlich? In einer meiner Gemeinden, also in einer meiner vorigen Gemeinden, hatte ich einen Bruder, der war sehr aktiv, missionarisch aktiv. Aber er hat ein Problem gehabt. Er hat nämlich gesagt, christliche Höflichkeit ist Heuchelei. Ich muss immer das sagen, was ich denke. Und das ist nicht immer gut. Stell dir vor, jeder würde dir das sagen, was er denkt. Hat Jesus immer das gesagt, was er gedacht hat? Natürlich, das, was er gesagt hat, muss wahr sein, keine Frage. Wir sollen nicht lügen. Aber wir müssen nicht alles sagen, was wir wissen. Jesus hat sehr häufig Dinge zurückgehalten. Und manche Dinge nicht gesagt, weil es nicht angebracht war. Deswegen christliche Höflichkeit, denke ich, wenn es kann geheuchelt sein, wenn es nicht vom Herzen kommt. Aber wenn ich die generelle Einstellung habe, dass ich in der Gemeinde den anderen, auch wenn ich ihn nicht so gut kenne oder wenn ich, ja, wenn er vielleicht mir ein bisschen unangenehm von seiner Art her erscheint, dass ich trotzdem ihm das Beste wünschen möchte und freundlich auf ihn zugehen möchte, dann ist diese christliche Höflichkeit auch echt. Und dann kann das auch sehr viel Öl im Getriebe sein, wo es leichter läuft, wo es besser ist. Ja. Uns, Ellen White sagt eindeutig, es gibt zwei Dinge, die unser Gemeindeleben prägen. Das ist erstens, wie in den Familien, dass die immer abläuft. Meine Lieben, die Familie ist die kleinste Zelle. Und wenn in der Familie Harmonie ist, dann kann auch in der Gemeinde Harmonie sein. Denn die Prinzipien, die man hier und dort anwendet, sind die gleichen. Und zweitens, dass wir von Jesus lernen. von Jesus lernen. Und da werden wir nachher im zweiten Teil unseres Themas nachher uns ein bisschen genauer anschauen, wie wir von Jesus lernen können. Wie können wir das praktisch tun? Ja, ich habe jetzt vier Teile von unserem Thema heute Abend. Erstens unterschiedliche Persönlichkeiten. Zweitens Kommunikation. Wie reden wir miteinander? Drittens Konfliktmanagement. Und viertens durch Anschauen verwandelt. Wie können wir auf Jesus schauen und dann verwandelt werden in sein Bild? Unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn man sich mal anschaut, als Jesus die Jünger berufen hat, die Jünger waren sehr unterschiedlich. Übrigens, die meisten waren Handwerker. Einer von ihnen war ein Intellektueller. Wer war der Intellektuelle? Judas. Ja. Genau der hat am Ende versagt. Also das heißt nicht, dass alle Intellektuellen gleich schlecht sein müssten. Ja? Aber sie waren trotzdem sehr verschieden. Ja. Jakobus und Johannes wurden von Jesus Donnerssöhne genannt. Das heißt, sie waren aufbrausend. Sie waren sehr schnell reizbar. Haben sich schwer getan, anderen zu vergeben. Ja. Dann haben wir den geschäftstüchtigen Zöllner, Levi Matthäus. War sehr genau. Ja, das sieht man auch in seinem Evangelium, was er geschrieben hat, dass er sehr genau alles aufgeschrieben hat. Was er sich alles erinnert hat, manche Einzelheiten, die anderen nicht berichtet haben. Ja. Und die Zöllner waren damals verachtet in der Gesellschaft. Die waren zwar reich, aber die waren verachtet. Warum? Weil sie mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und die Römer waren ja genau die sie ja unterdrückt haben. Und die erwarteten vom Messias ja, dass er die Römer vertreibt. Und wenn jetzt der Messias auch noch einen Zöllner bei seinen Jüngern hat, der auch noch mit den Römern zusammenarbeitet, das ging ja gar nicht. Aber Jesus hat es getan. Das heißt, er hat sich über manche Sachen hinweggesetzt, die in der Gesellschaft damals eigentlich ein Unding waren. Der traditionsbewusste Simon, der Zelot. Und der Simon der Zelot, das waren welche, die einen bewaffneten Widerstand gegen die Römer gut geheißen haben und sogar organisiert haben. Es gab immer wieder bewaffnete Widerstände und Aufstände gegen die Römer, weswegen ja auch 70 nach Christus die Römer Jerusalem nachher erobert und besiegt haben. Und Simon war so einer. Das sieht man das Gleiche wie jetzt in der Corona-Krise. Ne? Einige sind sehr aggressiv gegen die Politik. Einige finden das trotzdem nicht gut, aber sind trotzdem ein bisschen zurückhaltender. Einige sind, ja, auch hier sehen wir alle Charaktere und die ganze Bandbreite. Und diese verschiedenen Charaktere der Jünger hat auch dazu geführt, dass auch immer wieder Streit aufkam. Und ich habe mich oftmals gefragt, wenn die Jünger so nah bei Jesus waren, warum haben die so oft gestritten? Die haben doch von Jesus gelernt, sie haben Jesus doch gesehen. Und wir können von ihm lesen, aber Jesus direkt erleben, das ist doch schon was. Und selbst nach den 3,5 Jahren, als sie beim Abendmahl saßen, worüber haben sie gestritten? Sie glaubten, dass jetzt Jesus bald seinen Königsthron einnimmt und sie haben gestritten, wer welchen Posten bekommt. Wer Außenminister wird, wer Innenminister wird und wer Schatzmeister, Finanzminister wird. Und die Posten haben sie schon angefangen zu verteilen. Deswegen wollten sie auch nicht die Füße waschen. Wenn der die Füße wäscht, der hat schon verloren. Der kriegt keinen guten Posten. Ja. Das heißt, die Jünger haben nichts gelernt, obwohl sie 3,5 Jahre mit Jesus zusammen waren. Ja. Und wir haben den ungestümen, selbstgefälligen und warmherzigen Petrus. Und das war schon eine Truppe. Also ich muss sagen, als sie so am Anfang zusammen waren, ich denke, da gab es oftmals Spannungen und Missverständnisse und ja, Egoismus. Und trotzdem hat Jesus sie berufen. Das war Gottes Wille. Warum eigentlich hat Gott so verschiedene Charaktere berufen? Warum hat er nicht alle ähnliche genommen? Es wäre doch gut, wenn alle in der Gemeinde so wären wie ich, oder? Da gäbe es keine Probleme. Ich glaube, dann wird auch die Gemeinde nicht funktionieren. Denn die Gemeinde braucht die Vielfalt. Und zwar die Vielfalt an Gaben und an Persönlichkeiten. Warum? Weil auch die Gesellschaft vielfältig ist und dass wir auch in der Gesellschaft mit unserer Art, wie wir sind, auch in der Gesellschaft verschiedene Menschen erreichen. Manche Menschen, die ich nicht erreichen kann, können andere erreichen. Ja. Deswegen hat Jesus, denke ich, verschiedene Jünger berufen, damit nachher das Werk, als er gen Himmel gefahren ist, auf eine breite Ebene gestellt ist. Ja, dass in der Gesellschaft eine möglichst optimale Wirkung in der Mission sein kann. Erziehung, Seite 86. Interessant ist, dass Jesus seine Jünger nicht nach einem allgemeingültigen Schema aussuchte, sondern bedürfnisorientiert. Zum Teil waren sie vom Wesen und ihrer Art her nicht nur unterschiedlich, sondern geradezu gegensätzlich. Das war gewiss kein Zufall, sondern ergab sich aus ihrem Auftrag. Sie sollten einmal die religiösen Lehrer einer Welt werden, in der es ebenfalls höchst unterschiedliche Menschentypen gab. Und Gott kann, der Heilige Geist kann auch Menschen zusammenschweißen, die unterschiedlich sind. Es funktioniert, es geht. Wir müssen es nur zulassen. Das Hauptproblem, wenn es Streit gibt und Spannung gibt in der Gemeinde, ist meistens unser Egoismus und unser Stolz. Ein Zitat von Ellen White, das habe ich jetzt hier nicht dabei, aber es fällt mir gerade ein. Da hat sie mal geschrieben, wenn in der Gemeinde jeglicher Egoismus und jeglicher Stolz mal beiseite gelegt werden würde, wären die meisten Streitigkeiten und Schwierigkeiten innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Da habe ich gedacht, ja, das ist schon wahr. Ja. Wie oft ist Jesus angegriffen worden? Wie oft hat man ihn falsch beschuldigt oder was? Wie hat er darauf reagiert? Er hat keine großen Diskussionen angefangen und sie sollen sich jetzt endlich entschuldigen. Nein, Nazareth, was hat er gemacht? Er ist einfach gegangen. Das heißt, wir müssen nicht immer jeden Dreck, der vorbeischwimmt, aufgreifen. Verlangt keiner von uns. Kann manchen Schmutz vorbeischwimmen lassen. Aber die Jünger waren verschieden, weil sie einen großen Auftrag hatten. Und so möchte Gott uns auch führen. Hier habe ich mal so ein Modell von verschiedenen Arten von Menschen. Es gibt so verschiedene Modelle. Ja, aber hier mal so eins, was auch mal sehr interessant ist. Manche Menschen sind mehr sachlich und manche mehr warmherzig. Die Sachlichen sind meistens diejenigen, die die Dinge schnell durchschauen, die, wenn man Pläne macht, genau wissen, so muss man es machen, die organisatorisch das ganz genau wissen, die strukturiert sind und die sagen, so müssen wir jetzt vorwärts gehen. Das sind meistens Leute, die auch Führungspersönlichkeiten sind. Ja. Warmherzig, das sind meistens Menschen, die auf andere Menschen sehr positiv wirken, die auf andere zugehen können, die das Herz des anderen schnell gewinnen können. Übrigens, prinzipiell sind Frauen eher mehr warmherzig und Männer mehr sachlich, obwohl das natürlich auch andersrum sein kann, aber von der generellen Anlage her. Ja, Frauen sind auch beziehungsorientierter. Deswegen fällt es auch Frauen viel, viel leichter, mit kleinen Kindern umzugehen. Das müssen die nicht üben, das können die. Automatisch, das ist ihnen ins Blut gelegt. Und die Männer müssen das sich manchmal erst mühsam beibringen, wie man das macht. Ja. Wenn man überhaupt zu Kindern Beziehungen aufbaut. Ne? Das ist gar nicht so einfach für Männer manchmal. Ja. Aber okay, und wenn jetzt jemand sehr sachlich daherkommt und jemand anders sehr warmherzig, dann können die manchmal schon aneinander geraten. Wenn im Ausschuss der eine sagt, ja, guck mal, aber hier die Farbe, die ist doch überhaupt nicht, das passt doch gar nicht, das muss man so und so machen. Und die andere sagt, naja, aber guck mal hier, die Hälfte der Gemeinde wird sich damit nicht wohlfühlen, wir müssen doch auf die Geschwister Rücksicht nehmen. Ja, also jeder hat einen anderen Blick für das, was ihm wichtig ist. Und beide meinen es gut, aber dann kann man sich schnell streiten. Und auch, manche sind unkonventionell und manche sind korrekt. Natürlich gibt es auch eine Mischung. Ja, das ist nicht immer nur so oder nur so. Am besten ist, wenn man überall so ein bisschen was von hat. Ne? Wenn man nur extrem irgendwo an einem Punkt ist, das ist schon nicht ganz gut. Ja. Okay, korrekt heißt, dass man immer genau auf alles guckt. Das muss ganz genau sein. Und jede Corona-Bestimmung muss auch ganz genau erfüllt sein. Am besten noch vorauseilend und noch ein bisschen mehr, als was der Staat sogar vorschreibt. Ja, muss alles ganz korrekt sein. Ja, und es muss alles ganz genau pünktlich sein. Und es muss alles immer so laufen, wie es auch genau im Buchstaben geschrieben steht. Ja, und der Unkonventionelle, der sagt manchmal, naja, gucken wir doch, wie es besser funktioniert. Das ist einfach, Hauptsache es geht. Ja. Und wenn ich halt eine halbe Stunde später komme, komme ich halt eine halbe Stunde später und dann kann man es auch halten. Ja. Und der Korrekte, der ist in der halben Stunde schon fast gestorben, ja, bis der andere gekommen ist. Ja. Also da kann man schnell auch wieder irgendwo durch die Art, wie man miteinander umgeht, kann es da Reibungspunkte geben. Als ich in Afrika war, in Mosambik war, da hatten wir Vorträge und die waren um 18 Uhr angesetzt. Und dann sind wir hingefahren. Am ersten Abend waren wir extra eine halbe Stunde früher da, so 17.30 Uhr. Natürlich war kein Mensch da. Und dann war, wo es 18 Uhr war, immer noch kein Mensch da. Habe ich gesagt, naja, wenn keiner kommt, dann können wir ja wieder gehen. Ne? Sagt er mir jetzt so, nein, das ist, die kommen ja noch. Sag ich, ja, wann denn? Ja, sagten sie, um Viertel nach kommen die Ersten, um halb so, dann die Meisten und so um 20 vor können wir dann am Milli anfangen, dreiviertel Stunde später so. Ja. Naja, gut. Das Problem war nur, wir mussten um 20 Uhr wieder aufhören oder 20.30 Uhr, weil dann irgendwo es schon dunkel wurde und dann irgendwo es so gefährlich war, weil die Straßen so gefährlich waren. Das haben wir gemacht, damit die pünktlich kommen. Die haben einen Film gezeigt am Anfang. Es gibt so einen Jesus-Film, ja, vom Lukas-Evangelium. Haben wir immer 10 Minuten am Anfang gezeigt. Und da die alle scharf drauf waren, diesen Film zu sehen, und den haben wir immer genau pünktlich um 18 Uhr gestartet. Ja. Und natürlich, am Anfang glaubten sie das nicht, sind halt wieder später gekommen und dann haben sie nur gesehen, ach, das ist gerade fertig, der Film. Ne? Und natürlich, weil sie am nächsten Abend den Film wieder schauen wollten, waren sie am nächsten Abend auf einmal alle pünktlich da. Ja. Also es geht doch, wenn man will. Ne? Also 18 Uhr. Waren 95% war dann schon da. Ja, und so konnten wir pünktlich anfangen. Aber so, man muss es verstehen, man muss die Kultur verstehen, man muss auch wissen, ja, wie das funktioniert. Ne? Ja, es gibt übrigens auch noch der Unterschied zwischen der Scham- und der Schuldkultur. Das ist auch das ist auch wichtig, das zu wissen. Ja, das ist eine andere Art und Weise, wie man mit Dingen umgeht. Schuldkultur, das haben wir hier im Westen. Westeuropa. Wenn ein Autounfall passiert, die erste Frage, wer ist schuld? Wer hat den Unfall verursacht? Natürlich muss man gucken, wer ist verletzt, aber die zweite Frage ist dann, wer ist schuld? In der Schamkultur, das ist eher so Osteuropa und auch Asien, da ist eher die Frage, was ist mit der Ehre? Ist meine Ehre verletzt? Muss meine Ehre wiederhergestellt werden. Wenn irgendwas geschieht, ja, und das ist manchmal wichtiger als die Frage, wer ist eigentlich schuld im Endeffekt. Ja. Und da kann das manchmal vom Verständnis her auch ganz, kann ich viele Beispiele erzählen, aber das. Ja. Aber da muss man einfach verstehen, wie der andere denkt, wie er groß geworden ist, wie er es kennengelernt hat und wie er es empfindet. Deswegen, es ist wichtig, dass wir verschiedene Arten haben, verschiedene Charaktere haben, verschiedene Persönlichkeiten sind. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Und doch kann es eine Einheit sein, wenn man voneinander Verständnis hat. Das sagt man manchmal auch bei Ehepartnern. Ne? Manchmal sagt man, Gegensätze ziehen sich an. Das Problem ist, wenn die Gegensätze zu groß sind, dann gibt es zu viele Reibungsflächen. Und dann muss man sehr viele Reibungsflächen überwinden, um zu einem guten Miteinander zu kommen. Und wenn es zu viele Gemeinsamkeiten gibt, dann kann die Ehe zu langweilig werden, weil man immer alles gleich denkt, alles gleich macht. Deswegen ist immer so ein bisschen eine goldene Mitte, ist immer manchmal gar nicht schlecht. Dass man nicht zu viele Reibungsflächen hat, nicht zu viel Energie verbraucht, um überhaupt miteinander klarzukommen, aber auch noch ein bisschen Spannung auch noch drin hat, ein bisschen spannend auch noch hat. Das ist manchmal auch noch ganz gut. Ja. Im Römer 12 sagt Paulus, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Paulus sagt nicht, ihr müsst mit allen Menschen Frieden haben. Warum sagt er das nicht? Weil es nicht immer an uns liegt. Wenn wir einen bösen Nachbarn haben, dann kann man noch so freundlich sein, dann kann man noch so viel auf ihn eingehen, wenn er nicht will, dann kann man mit ihm nicht in Frieden leben. Aber deswegen sagt Paulus, so viel an euch liegt. Das heißt, wir sollten nicht der Anstoß sein, dass der andere sich darüber ärgert. Ja. Ich habe es gerade wieder bei einem Punkt vermittelt. Da war Bekannte von uns, haben meine Wohnung vermietet und der Mieter ist ausgezogen. Und dazwischendurch, und zwar er hatte mit seiner Frau die Wohnung gemietet, aber sie hatten sich zwischendurch scheiden lassen und dann war die Frau ausgezogen und dann kam eine andere Frau dazu und dann auf jeden Fall die ganzen Mietverhältnisse waren irgendwo alles ungeklärt. Und da gab es so viel Streit zwischen dem Vermieter und dem Mieter, die konnten sich nicht einigen, ging nicht. Ja, und sobald mal einer was gesagt hat, hat der andere einen falschen Hals gekriegt und dann sofort wieder, ja. Und dann habe ich da einfach mal vermittelt, dann haben wir uns mal hingesetzt 2 Stunden und haben das alles mal besprochen. Und wir haben dann auch gute Lösungen gefunden. Aber manchmal ist es auch notwendig, dass da jemand ist, der einfach so ein bisschen das Sand aus dem Getriebe rausnimmt. Ja, und einfach auf das zurückkommt, wo man sich einigen kann. Ja. Aber deswegen, es geht darum, dass wir nicht der Anlass für Streit sein sollen. Und und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir das Beste für den anderen möchten. Und von diesem Streit, den ich eben beschrieben habe, da mit der Miete und Vermieter und Mieter, ich sage mir in solchen Fällen auch manchmal, oder ich habe auch in dem Fall gesagt, geb lieber mal nach, auch wenn der andere dadurch einen finanziellen Vorteil hat. Aber was nützt dir das, wenn du das bis auf das Blut den letzten Euro dann noch irgendwo rausquetscht und versuchst und am Ende du nicht schlafen kannst, weil du keinen inneren Frieden mehr hast. Ja. Da mal 200 Euro mal weniger zu haben, im Endeffekt ist doch mehr, also deinen inneren Frieden zu haben, ist mehr wert als die 200 Euro, die man vielleicht mehr haben könnte. Deswegen, das ist, ja, mit Menschen Frieden zu leben. Und das kann, ich sag's immer so, je mehr wir mit Jesus leben, je mehr wir Jesu Charakter widerspiegeln, je liebevoller wir sind, desto leichter kann man mit uns auskommen. Je egoistischer ein Mensch ist, desto schwieriger wird das in der Beziehung. Deswegen sollten eigentlich die Ehen von Christen, von wiedergeborenen Menschen, weniger oft geschieden werden. Und es ist auch so. Die Scheidungsrate liegt wesentlich darunter. Aber es ist schade, dass es immer noch sowas gibt. Ja. Ellen White schreibt, Intellekt, Charakter, Persönlichkeit, Band 2, Seite 104. Stellt euch einen großen Kreis vor, von dessen Rand viele Linien auf die Mitte zulaufen. Je näher sie der Mitte kommen, desto geringer wird auch der Abstand der Linien zueinander. So ist das auch im christlichen Leben. Je mehr wir uns Christus nähern, desto näher kommen wir uns einander. Gott wird verherrlicht, wenn sein Volk in Frieden miteinander lebt. Das ist ein schönes Bild. Ja, wie so ein Rad. Und je näher wir der Mitte kommen, desto näher kommen wir uns gegenseitig. Das ist wirklich so. Und ich habe oft erlebt, dass die intensivsten Beziehungen, die stärkste Gemeinschaft, dort ist, wo man geistlich zusammen ist, wo man gemeinsam einen Gebetskreis hat, wo man einen Hauskreis hat, wo man zusammen die Sorgen und Nöte teilt, wo man zusammen betet, dass da geistliche Gemeinschaft geschieht. Wo zusammenkommt im Seminar oder wie auch immer in Bibelstunden. Ja? Und diese geistliche Gemeinschaft, die ist manchmal tiefgehender als familiäre Beziehungen. Ich habe schon oft erlebt, dass Interessierte gesagt haben, mit meiner ganzen Verwandtschaft komme ich nicht zurecht. Aber wenn ich hier bin, fühle ich mich wohl. Hier kann ich innerlich entspannen. Hier bin ich angenommen. Hier fühle ich mich angenommen. Ja. Und das ist das Entscheidende, dass wenn wir mit Jesus leben und je näher wir Jesus kommen, desto mehr wir uns auch gegenseitig näher kommen und dass wir den anderen annehmen. Und den anderen annehmen heißt nicht, dass ich alles gut heiße, was der andere tut, aber dass ich ihn als Person annehme, dass ich ihm zeige, dass ich ihn wertschätze. Und dass ich auch so mit ihm reden möchte, dass ich ihn nicht verletze. Sondern dass er das auch annehmen kann. Denn wir möchten ja auch nicht, dass andere mit uns so reden, dass wir verletzt werden. Und deswegen sollten wir auch so reden. Aber manche sagen, ja, ich bin doch im Recht. Naja, selbst wenn du dich im Recht fühlst. Aber du hast nicht das Recht, in der Art und Weise zu reden, dass du den anderen verletzt. Ja. Also übrigens, sag ich mal so, es gibt ja in der Bibel auch die Gabe der Zurechtweisung bei den geistlichen Gaben. Jeder verschiedene Gaben, ne? Und ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die meinen, sie haben die Gabe der Zurechtweisung, die sie nicht haben. Denn die, die meinen, die haben die Gabe, weisen manchmal andere so in scharfen Worten zurecht, dass das nicht gut ankommt. Und diejenigen, die meinen, sie haben die Gabe nicht, sind manchmal diejenigen, die die Gabe haben. Warum? Weil diejenigen, die die Gabe haben, so sensibel sind, dass sie das so feinfühlig sagen, um den anderen nicht zu verletzen, dass der andere es auch annehmen kann, und dass sie deswegen das nicht wagen zu sagen, weil sie den anderen nicht verletzen wollen. Aber wenn sie das sagen würden, würden sie das so feinfühlig sagen, dass es auch gut ankommt. Deswegen, manchmal muss man sich überlegen, ja, wer hat diese Gabe in der Gemeinde und wen kann man dafür auch mal einsetzen? Ja, das ist, da muss man sich, ja, das ist nicht immer was man selber denkt. Kommunikation. Es ist interessant, wie unsere Kommunikation verläuft. Das, was ich denke, muss ich erstmal formulieren. Das, was ich formuliert habe, muss dann auch so gesagt werden, dass es der andere auch versteht. Und das, was der andere versteht, ist noch lange nicht das, was er auch gehört hat, ist noch lange nicht, was er auch verstanden hat. Also das heißt, ich muss erstmal das, was ich im Kopf habe, erstmal in Sprache bringen. Die Sprache muss ich dann rüberbringen und die Sprache muss wieder zurück verwandelt werden in den Gedanken. Und dann muss das auch Ganze auch noch das Gleiche sein. Ja, also manchmal wundert mich, dass überhaupt die Kommunikation überhaupt noch funktioniert unter uns. Ja, aber das liegt daran, dass wir die gleiche Sprache haben. Ne? Zum Beispiel, Mann und Frau sitzen beim Mittagessen. Sie hat die Suppe gekocht und er sagt, ich sehe etwas Grünes in meiner Suppe. Was sagt die Frau? Als Antwort. Habt ihr Vorschläge? Das gehört da rein. Wer ist Petersilie? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe nicht gepopelt. Okay. Ja. Bist du vielleicht unzufrieden? Aha. Schmeckt dir die Suppe nicht? Ich mag das Grün am liebsten, ne? Ja, ja. Es ist so, es gibt 4 Ebenen, wie man diesen Satz verstehen kann. Ich sehe etwas Grünes in meiner Suppe. Interessant ist, ihr habt auch fast alle Ebenen angesprochen jetzt. Die erste Ebene ist die Sachebene. Wenn er sagt, ich sehe etwas Grünes in meiner Suppe und sie sagt, das ist Petersilie, dann ist das die reine Sachebene. Er hat gesagt, ich sehe da was, ohne dass es irgendwie negativ oder positiv gedacht war. Er sagt nur, ich sehe was Grünes. Und sie sagt, das ist Petersilie. Also das ist beides auf reinen Sachebene. Ja? Das kann aber auch eine Selbstoffenbarung sein, dass der Mann damit sagen will, ich weiß nicht, was das Grüne ist. Er hat es nicht gesagt, aber er kann es damit gemeint haben. Und viele eurer Antworten gingen schon darauf hin, dass der Mann eigentlich gesagt hat, kannst du mir sagen, was das Grüne in der Suppe ist? Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich sehe was Grünes in meiner Suppe. Das heißt, man hat schon mit dem Ohr gehört, aus der Erfahrung weiß man, er meint eigentlich, was ist denn das Grüne da? Selbstoffenbarung, ich weiß es nicht. Oder die Beziehungsebene. Du musst doch wissen, was das ist. Du hast doch die Suppe gekocht. Sag mir, was das ist, das Grüne. Ja. Oder genau, erstmal, du musst es wissen, ist die Beziehungsebene. Und die Appellebene, bitte sag mir, was das Grüne ist. Genau. Und natürlich, und es gibt dann noch eine weitere Ebene, dass man dann gleich sagt, bist du unzufrieden damit? Hat er gar nicht gesagt, ne? Vielleicht mag er das ja, das Grüne. Aber dass man gleich denkt, gerade wenn er sagt, ist was Grünes in meiner Suppe, dass er dann das als negativ auslegt und sie versucht sich zu rechtfertigen dann gleich. Obwohl es gar nicht so gemeint war vielleicht. Das heißt, es sind diese 4 Ebenen, ja? Und, also wenn die Frau jetzt antwortet auf der Sachebene, dass sie sagt, da ist was Grünes. Oder dass sie hört, da ist was Grünes. Und zwar mit welchem Ohr hört sie jetzt? Ja? Wenn sie mit der Sachebene hört, dann hört sie nur, da ist was Grünes. Und dann wird sie vielleicht sagen, das ist Petersilie, fertig. Ja. Wenn sie jetzt mit der Selbstoffenbarung hört, dann hört sie von ihm raus, mir schmeckt das nicht. Und dann wird sie sagen, koch doch morgen eine Suppe allein. Wenn es dir nicht schmeckt, koch doch du morgen die Suppe. Ja. Drittens, die Beziehungsebene, dass er damit sagen will, du bist eine miese Köchin. Hat er gar nicht gesagt, aber es kann sein, dass er jetzt da raushört. Und genauso läuft manchmal Kommunikation. Der andere sagt was und du hörst das mit dem Ohr der Beziehungsebene und du hörst raus, du bist eine schlechte Köchin. Eine schlechte Köchin, eine miese Köchin. Ja. Und das hat er gar nicht gesagt. Aber sie hört es raus. Oder der Appell, lass das nächste Mal das Grüne weg. Hat er auch nicht gesagt. Aber sie kann es raushören. Also je nachdem, mit welchem Ohr man hört, kann man das ganz verschieden interpretieren und hören. Natürlich hängt auch noch der Tonfall mit dabei. Ne? Und auch die Erfahrung so ein bisschen, ne? Wie es hat dann denkt. Aber das ist manchmal so durch die Blume reden. Ne? Eine andere Geschichte. Meine Frau fährt ein Auto. Lange Reise. Nach einer Weile fragt die Frau den Mann, möchtest du einen Kaffee haben? Sagt nein. Natürlich kein Bohnenkaffee, also Getreidekaffee. Ne? Möchtest du einen Kaffee haben? Er sagt nein. Nach 3 Minuten fängt die Frau an zu weinen und sagt, du bist so unsensibel und du bist so, sagt er, was hast du denn? Ja, du hörst nie zu und du hast gar nicht Rücksicht auf mich und so. Sagt er, was hast du denn? Ja, hast du denn nicht gemerkt, dass ich einen Kaffee haben wollte? Mit ihrer Frage, möchtest du einen Kaffee haben, hat sie gehofft, dass er ja sagt und dass er denn anhält und dass sie aussteigt, den Kaffee aus dem Kofferraum holt und für ihn und sich einen Kaffee macht. Aber da er nein gesagt hat, ich brauche keinen, für ihn war es eine reine Sachfrage, möchtest du einen Kaffee? Und er hat gedacht, nein, für ihn war die Welt in Ordnung. Er braucht keinen und er möchte keinen. Ja. Aber dass sie einen wollte, hat er nicht gedacht, auch nicht gewusst. Aber sie wollte ihm durch die Blume sagen, mit der Frage, ob er einen Kaffee haben wollte, dass sie einen haben möchte. Und dann wundert man sich, dass manche Ehen noch funktionieren. Ne? Deswegen ist es übrigens so, weil die Frauen sehr viel sensibler sind in solchen Dingen, darf ich euch sehr ans Herz legen, eure Männer wissen nicht, was ihr denkt und was ihr wollt. Sagt das. Sagt, könntest du bitte anhalten, würde gerne auf dem Kofferraum einen Kaffee holen. Und der Mann sagt, ja natürlich, mache ich gerne meinen Schatz und fährt an die Seite und holt ihn. Und alles ist geritzt. Aber wenn sie durch die Blume spricht, ja, und er weiß gar nicht warum und wieso, was hat sie denn jetzt schon wieder? Ja, deswegen mit verschiedenen Ohren hören, mit verschiedenen Ohren, ja, mit welchem Mund rede ich, mit welchen Ohren höre ich. Und das Gleiche gilt übrigens auch in der Gemeinde. Ja. Jakobus 3, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Meine Lieben, ich glaube, mit der Zunge kann man so viel kaputt machen. Ja, ein falsches Wort, einen falschen Satz und man kann das Leben lang nicht wieder zurücknehmen. Natürlich kann man es zurücknehmen, aber es ist gesprochen. Ja, kann viel ausrichten. Ja. Deswegen sagt Jakobus dann auch ein paar Verse weiter, wer seine Zunge im Zaum halten kann, ein perfekter Mensch. Deswegen ist die Kommunikation ist wichtig. Und da haben die Frauen wieder einen Vorteil, nämlich, weil in der Kommunikation nicht nur die Sachebene ist, was wir sagen. 7% der Kommunikation laufen nur über die Sachebene. Und ungefähr 20% laufen über den Tonfall, wie man etwas sagt. Und über 50% laufen über die Gestik, über die Mimik. Wenn du deinen Ehepartner fragst, wie geht es dir? Und er sieht hundsmiserabel elend aus. Und sagt, mir geht es gut. Glaubst du seinen Worten oder glaubst du seinem Aussehen? Natürlich glaubt man seinem Aussehen. Denn Worten kann man alles schön sagen, aber ja. Das heißt, mit anderen Worten, die Kommunikation über die nonverbale Kommunikation, über die Gestik, über die Mimik, über das Aussehen, über den Tonfall hat mehr Gewicht. Deswegen, wie ich etwas sage, ist wichtiger als was ich sage. Wenn du zu einem Hund die schlimmsten Schimpfworte sagst und ihm das ganz niedlich und freundlich sagst, dann freut er sich und wedelt mit dem Schwanz, weil er versteht nichts, er versteht nur den Tonfall. Aber wenn du ihm die freundlichsten Worte in scharfen Ton sagst, dann ist er beleidigt oder dann zieht er sich zurück oder, naja, der Tonfall macht es. Hier nochmal diese vier Ebenen. Der Sender hat vier Schnäbel, ja, die selbst, also einmal der Sachinhalt, worum geht es? Denn die Selbstkundgabe, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und der Appell. Und es kann sein, zum Beispiel, dass er nur auf der reinen Sachebene was sagt und sie das auf der Beziehungsebene versteht. Und schon geht es komplett schief. Ja. Oder kann auch andersrum sein, dass er das vielleicht eine Appell meint, ja, und sie versteht das als Selbstkundgabe, Selbstoffenbarung und ja, je nachdem, wie man das hört und wie man das versteht. Deswegen, wenn man es genau wissen will, muss man nachfragen. Hast du das so gemeint? Aber wenn ich bei jedem Mal, was meine Frau etwas sagt, nachfragen würde, dann würde man ja nie zu Ende kommen. Deswegen manchmal muss man das auch so ein bisschen versuchen herauszuhören. Gerade wenn man verschiedene Meinungen hat, dann geht das ganz schnell, dass man aneinander vorbeiredet. Kennen wir alle, ne? Man redet aneinander vorbei. Und das kommt genau aus diesen Dingen. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also lieber mal zweimal hinhören. Wir haben übrigens zwei Ohren und nur einen Mund. Nicht umsonst. Ja. Lieber einmal mehr hinhören, bevor man irgendwelche scharfen Worte zurückgibt. Ein anderes Beispiel. Mann und Frau fahren Auto. Sie stehen an einer roten Ampel. Die Ampel wird grün. Die Frau fährt noch nicht sofort los und der Mann sagt, du, die Ampel ist grün. Was wäre die Sachebene? Die Ampel ist grün. Wie bitte? Genau, richtig. Vielleicht hat sie gerade geträumt und sie sagt danke und fährt los. Genau. Wenn sie auf der Sachebene das versteht, ja. Okay. Was ist, wenn sie das jetzt als Appell, also was wäre die Appell? Was wäre der Appell? Grüner Witz nicht, das ist schon ein bisschen ironisch. Das ist ironisch. Ja, okay, das wäre Ihre Antwort, das sehe ich selbst. Das wäre eine Selbstoffenbarung. Das heißt also, sie sieht es als eine Aufforderung an und wehrt sich aber dagegen, weil sie selber meint, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Aufforderung, ich kann auch selber fahren. Ja. Ein Appell wäre, wenn er sagt, du, die Ampel ist grün, ein Appell wäre, fahr los. Die hupen schon hinter uns. Fahr doch los. Ja. Ja. Es kann aber auch Selbstoffenbarung sein, dass er sich besser fühlt als sie. Und sagt, siehst du, ich kann doch besser Auto fahren als du. Die Ampel ist grün. Warum fährst du nicht? Du fährst immer so spät los. Immer träumst du. Du kannst nicht richtig Auto fahren. Kann auch dahinter stecken. Ja. Oder ich habe es eilig. Ich habe gleich einen Termin. Ja. Ampel ist grün. Komm, mach hinne. Ja. Selbstoffenbarung. Ne? Ich brauche jetzt. Ich bin in Zeitdruck. Ja. Also es gibt ganz verschiedene Ebenen, wie man das verstehen kann. Die Ampel ist grün. Ja. Ja. Und auch wie die Frau das wieder hört mit ihren Ohren. Ja. Sachinhalt, Appell, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis. Sprüche 12, Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Man kann mit Worten töten. Man kann mit Worten heilen. Konfliktmanagement. Ich habe eben schon darüber gesprochen, manchmal brauchen wir auch Mediatoren. Was ist ein Mediator? Das ist ein Mittler, der zwischen zwei Parteien vermittelt. Wie ich auch gerade letztens vor ein paar Wochen gewesen bin, zwischen dem Vermieter und dem Mieter. Ja, und er vermittelt. Und was versucht der Mediator? Ja, und wie, genau, und wie soll das Ergebnis aussehen? Richtig. Beide zu verstehen. Manchmal kann man irgendwo einen Punkt treffen, wo alle mit begeistert sind, aber trotzdem irgendwo eine Lösung zu finden, wo am Ende alle mit leben können, wo alle zustimmen können. Auch wenn das für manche vielleicht schon ein bisschen nicht ihre Idealvorstellung war, aber dass sie damit leben können. Ja, eigentlich eine Win-Win-Situation, dass beide am Ende zustimmen. Ja. Und übrigens Mediatoren, Vermittler brauchen wir heute. Brauchen wir heute in der Gemeinde, zu Hause. Ja. Es gibt extra Ausbildung dafür. Ja. Aber manche können es auch ohne Ausbildung. Ja. Und zwar, man muss sich als Vermittler, als Mediator, da muss man sich in die Menschen hineinversetzen können. Wie ist ihre Situation? Warum fühlen sie so? Warum denken sie so? Warum reagieren sie so auf den anderen? Manchmal reagiert man auf einen bestimmten Menschen ganz anders als auf einen anderen Menschen. Weil irgendwie vielleicht irgendetwas, vielleicht erinnert dich dieser Mensch an irgendeinen anderen Menschen, den du früher mal gekannt hast. Und auf einmal reagierst du ganz anders als normal. Es gibt so, manchmal so eigenartige Gründe, warum jemand so und so reagiert. Ja. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Jesus sagt, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Versöhnen. Wie versöhnt man sich? Sich entschuldigen. Manche können diese Worte nicht über die Lippen bringen. Es tut mir leid. Das muss man üben. Ja. Wenn ich so manchmal Eheberatung mache, dann rede ich manchmal erst mal mit beiden einzeln, wenn es so ziemlich schlecht aussieht in der Ehe. Und dann rede ich mit dem Ersten und der erzählt mir dann alle möglichen Storys und Geschichten. Und dann hat man natürlich den Eindruck, was ist das andere Mensch für ein schlechter Mensch? Was dieser arme Mensch, der von dem anderen so gequält wurde. Und dann spricht man mit dem Zweiten und der erzählt die gleichen Geschichten, nur genau andersrum. Dann denkt man wieder, ach, was ist das für ein armer Mensch? Wie hat der andere den so gequält? Die gleichen Geschichten. Und dann stelle ich eine Frage. Dann frage ich, wie viel Prozent Schuld an der ganzen Situation hast du? Oh, der andere hat mehr Schuld. Kommt immer der andere, also die sind die erstmal nicht bereit. Der andere hat mehr Schuld. Sag ich, es spielt keine Rolle, wer mehr Schuld hat. Wie viel Prozent hast du? Ja, ganz, der andere hat. Sag ich, und dann mache ich einen Vorschlag. Sag ich, 2% vielleicht? Ja, 2%. Dann 98%, ich habe 2% Schuld. Wenn ich jetzt 10% sagen würde, würden wir anfangen zu diskutieren. Aber man muss ruhig so niedrig gehen, dass sie schon zustimmen. 2% stimmt jeder zu. Und dann stelle ich nur eine Frage. Hast du dich für deine 2% schon entschuldigt? Dann sagen die, ach, der andere muss doch zuerst, der hat doch angefangen und der hat doch viel mehr und der muss sich entschuldigen. Und dann sage ich, aber wenn du vor Gott stehst, Gott fragt dich nicht, hat der andere sich bei dir entschuldigt? Gott wird dich fragen, hast du dich für deine 2% entschuldigt? Und wenn sich beide für ihre 2% entschuldigen, dann ist 100% Entschuldigung am Ende da. 2% und 2% sind 100%. Das ist die Mathematik, die funktioniert. Aber das ist die Beziehungsmathematik und die funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Versöhnung. Versöhnen heißt auch mal mein Recht, Recht zu haben, zurückzustellen. Ich habe das Recht, Recht zu haben. Natürlich hast du das Recht. Aber du kannst auch darauf verzichten. Ich weiß noch, das hat mal der mein Ehepaar mal erzählt in so einem Eheseminar. Die haben sich gestritten gehabt über einen Punkt und jeder meinte, er hätte Recht und er, was er vorgeschlagen hatte, so müsste man es machen. Und sie haben sich darüber eine halbe Stunde gestritten und sind nicht zur Einigung gekommen. Er hat gesagt, gut, wir ziehen uns jetzt zurück und eine Stunde und beten, jeder betet für sich selbst und bitten Gott, dass er mir das zeigt und was dann ist. Gut, und dann haben sie gebetet und dann kamen sie wieder zusammen und dann hat er gesagt, ja, ich habe eingesehen, ich habe nicht recht gehabt, du hast recht gehabt, wir machen so, wie du gesagt hast. Und dann hat sie gesagt, ich habe auch darum gebetet und ich habe eingesehen, dass du recht gehabt hast, wir machen so, wie du gesagt hast. Dann waren sie schon wieder uneinig. Aber sie haben gesagt, zum Glück war diese Uneinigkeit schnell beiseite gelegt. Ja. Weil sie beide bereit waren, im Gebet ihre Herzen zu öffnen. Darauf kommt es an. Natürlich, wenn man zu viel Vertrauen missbraucht wurde, dann wieder Vertrauen aufzubauen, das kostet Kraft, aber es ist wichtig. Aber trotzdem, auch wenn man auf den anderen zugeht, auch wenn man wieder vergibt, darf man trotzdem Grenzen setzen. Man muss nicht alles über sich ergehen lassen, wenn es auch irgendwelche Probleme gibt. Man darf auch sagen, hier ist eine Grenze. Da darf ich. Auch wenn man dem anderen vergibt, darf man trotzdem Grenzen setzen. Ja. Denn Beziehungen brauchen Grenzen. Auch Kinder brauchen Grenzen. Ja. Generalisierung. Du bist immer zu spät. Nie kommst du pünktlich. Was passiert, wenn man so etwas sagt dem anderen? Wie wird der andere reagieren? Das ist eine Anklage, ganz genau. Und wie reagiert man auf eine Anklage? Mit Verteidigung. Und zwar, selbst wenn ich von 30 Malen 29 Mal zu spät komme, dann werde ich behaupten, ich komme nicht immer zu spät. Das Wort immer ist falsch. Und damit ist es ja auch richtig, dass es falsch ist. Also in anderen Worten, mit dieser Generalisierung immer oder nie, man sollte diese Worte immer und nie aus seinem Sprachgebrauch streichen. Auf jeden Fall, wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht. Damit tue ich die Schuld des anderen sehr viel höher darstellen, als sie wirklich ist. Und dann wird der andere sagen, so schlimm bin ich gar nicht und wird sie verteidigen, weil er es als ungerecht empfindet. Ja, richtig, genau. Und zwar, das ist das Zweite. Hier haben wir es. Also man sollte, ja, neutrale Beobachtung, das heißt, man sollte sachlich bleiben und eine Ich-Botschaft bringen. Wie könnte man, anstelle zu sagen, du bist immer zu spät, wie könnte ich das als Ich-Botschaft rüberbringen? Übrigens, Ich-Botschaften sind etwas, die nicht angreifen, die aber die Sache trotzdem ansprechen und die Möglichkeit geben, eine konstruktive Lösung zu finden. Wie bitte? Ich sehe, du bist zu spät. Okay, aber das würde Ihren Ärger noch nicht genügend zum Ausdruck bringen. Das ist richtig, ja. Ich sehe, du bist zu spät. Das ist erstmal auf der sachlichen Ebene, aber trotzdem, dass sie sich darüber nervt, ist noch nicht drin. Genau. Es ärgert mich oder es regt mich auf, dass du zu spät kommst. Ganz genau. Ja? Ja. Das heißt, dann sage ich etwas von mir, was es mit mir macht. Es regt mich auf. Es nervt mich. Ja? Und dann, das ist noch kein Angriff, sondern das ist erstmal eine Selbstoffenbarung. Ja? Es schmerzt mich, dass du zu spät gekommen bist. Wenn ich sage, ich schmerze mich, dass du immer zu spät kommst, dann ist wieder ein Angriff, ja. Dieses Wort immer darf da natürlich nicht drin sein, sondern es hat mir wehgetan, dass du zu spät gekommen bist, ja. Das wäre der zweite Satz dann, dass man auch einen deutlichen Wunsch äußert. Ja, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal pünktlich wärst. Oder ich wäre glücklicher, ja. Es ist mein Wunsch, ja, den Wunsch äußern. Wie was ich eben schon sagte, ne, mit der Frau und Mann, die fahren und die Kaffee haben wollte, ne? Wenn sie einen Wunsch hat, aber nicht äußert, kann er den Wunsch nicht erfüllen. Wunsch äußern. Ja? Und er kann immer noch sagen, ja oder nein. Aber er weiß, woran er ist, der andere, ja. Ja. Oder wenn ich auf dem Campingplatz bin und die Nachbarn haben um halb elf, an der Nacht, laut Musik an. Ja? Dann kann man rübergehen und sagen, es stört mich, dass die Musik zu laut ist. Ich Botschaft, es stört mich. Ja? Und es gibt hier eine Platzordnung, die sagt, ab 22 Uhr muss Stille sein. Könnten Sie die Musik bitte leise machen oder ausmachen? Das heißt, den Wunsch äußern, meine Erwartung äußern. Ich erwarte, dass Sie das ausmachen. Wenn man rübergeht und die Leute nur platt macht und ausschimpft, was nützt nichts. Aber ja, zu sagen, was mich stört, in Ich-Botschaft, den Wunsch äußern, was geändert werden sollte. Ja, ja. Und der Appell. Appell oder Wunsch äußern. Ne? Könnten Sie es bitte ausmachen? Ja, irgendwie, das muss man manchmal üben. Das so Konfliktlösung, und das ist nicht immer leicht. Ich habe schon bei manchen Ehepaaren, übrigens, wenn ich junge Pärchen traue, ich habe es gerade wieder gestern eine Anfrage bekommen, dass ich jemand trauen soll, irgendwo aus Bayern, dann mache ich immer Ehevorbereitung mit ihnen, und dann mache ich genau das auch mit ihnen, so als Handwerkzeug mitzugeben, ne, dass sie das schon mal ein bisschen üben können, dass sie nachher in der Ehe das auch dann schon ein bisschen können. Und das dann auch ein bisschen leichter geht. Interessant, Gottes Brief an Ephesus, in Offenbarung 2, 1 bis 7. Was hat Jesus der Gemeinde geschrieben? Wisst ihr das so ein bisschen aus dem Kopf? Er hat ein Lob und einen Tadel gebracht. Und zwar interessant ist, zuerst bringt er das Lob, was er gut findet an ihnen. Dann sagt er, was er nicht gut ist. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ja? Und dann bringt er wieder ein Lob. Das ist übrigens auch eine gute Taktik, wenn man mal über etwas spricht. Ab und zu sollte man auch über seine Beziehung sprechen. Ja? Dass man erstmal, wenn man nur kritisiert, dann hat der andere den Eindruck, alles, was ich mache, ist schlecht. Und er mag mich nicht. Das passt alles nicht, was ich tue. Aber wenn ich erstmal sage, zum Beispiel, wenn ich sage, ja, das Essen, was du machst, ist immer so gut und pünktlich auf dem Tisch und schmeckt mir auch gut, ja. Und wenn er sagt, naja, aber den Grünkohl kannst du ruhig weglassen, den mag ich nicht so sehr. Ja? Das heißt also, wenn ich nur sage, den Grünkohl mag ich nicht und du hast schon wieder Grünkohl gekocht, ja, dann denkt die Frau, naja, ich kann es ihm nie recht machen. Aber wenn ich erstmal ein Lob bringe, und sage, wie gut es ist. Und das Lob muss immer konkret sein und echt sein. Wenn der andere Eindruck hat, dass nur Honig im Bart geschmiert, dann glaubt er das nicht. Muss auch echt sein. Ja? Und konkret sein. Wenn ich nur sage, du bist eine tolle Frau, dann, wenn ich das jeden Tag sage, irgendwann glaubt das meine Frau mehr nicht mehr. Ich muss sagen, was ist denn an mir toll? Was ist denn das? Ja? Was gefällt dir denn an mir? Ja? Deswegen. Und am Ende auch nochmal ein Lob. Ja? Also deswegen, wenn man etwas zu kritisieren hat, am besten, wenn man vorher was Positives sagt, denn das sagt, was einem nicht so gefällt, und hinterher wieder. Übrigens, bei einem Kind ist es so, in der Erziehung, jede Kritik an einem Kind braucht 5-mal ein Lob, um das Gleichgewicht des Kindes wiederherzustellen. Damit das innere Gleichgewicht des Kindes, seine Selbstwert wieder im Gleichgewicht ist. Und von daher, bei Erwachsenen ist es nicht ganz so, aber da braucht man auch einige. Ja. Also deswegen, wenn man in der Ehe mehr kritisiert als lobt, muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen und die Gefühle irgendwann den Bach runtergehen. Ja. Und aber es ist wichtig, dass man auch positive Dinge dem anderen sagt. Ja. Und dann kommt natürlich am Ende die Verheißung, dass Jesus sagt, wenn du das dann so tust, dann wirst du. Ja, also mit anderen Worten, Wunsch geäußert und was dabei rauskommt. Ja. Appell. Im Dienst für Christus, 318. Nichts ist für Christus so wertvoll wie sein bluterkaufter Besitz, seine Gemeinde. Die Arbeiter, die hinausgehen, um den Samen der Wahrheit auszustreuen. Das heißt, die Gemeinde ist Jesus so wichtig, so wertvoll. Deswegen sollten wir auch schauen, dass wir in der Gemeinde zusammen wachsen, dass wir eine Einheit bilden, dass wir uns so verhalten, dass wir es anderen leicht machen, uns zu mögen. Epheser 4, Verse 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Das heißt, hier haben wir den Vergleich der Gemeinde mit einem Körper. Natürlich ist der Körper kann nur funktionieren, wenn das Gehirn funktioniert, weil das Gehirn alles steuert. Und so ist Jesus Christus derjenige, der alles steuert. Aber das muss harmonisch zusammenwirken. Wenn jetzt die einzelnen Gliedmaßen jeder selbst seinen eigenen Kopf durchsetzen will, das funktioniert nicht. Wenn der linke Fuß jetzt sagt, ich gehe mal nach links und der rechte Fuß sagt, ich gehe mal nach rechts, ja, dann geht das nicht. Ja. Es muss alles so harmonisch laufen, dass der Kopf es bestimmt. Und je mehr wir uns Jesus unterstellen, je mehr wir nach Jesus, nach Gottes Willen fragen, desto besser kann auch in der Gemeinde die Harmonie da sein. Durch Anschauen verwandelt. Jetzt kommen wir mal zu dem Bereich, wie können wir uns gegenseitig helfen zu wachsen. Nicht nur, dass wir zusammenwachsen, dass unsere Beziehung untereinander gestärkt wird, sondern auch, dass wir uns helfen, geistlich zu wachsen. Kennt ihr das Spiel? Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und tue hinein. Kann man mit den Kindern immer gut spielen. Die Kinder wissen meistens mehr als die Erwachsenen, weil die ein besseres Gedächtnis haben. Und zwar, es geht so, dass man in einem Kreis sitzt und der Erste sagt, ich packe meinen Koffer und tue hinein und tut einen Gegenstand sagen. Was weiß ich? Ein Hemd. Ja. Und dann muss der Zweite sagen, ich packe meinen Koffer und tue hinein und muss das Erste wiederholen und dann ein eigenes dazufügen. Und der Dritte muss dann die ersten beiden wiederholen, das Dritte dazufügen und dann muss man immer mehr wiederholen, je länger das Spiel geht. Und irgendwann macht man Fehler und wer einen Fehler macht, scheidet aus. Ja. Wie viele Gegenstände könnt ihr euch merken? Können wir mal ausprobieren, ja? Also meistens die Erwachsenen vielleicht 10 bis 15. Und zwar durch eine einfache Methode kann man sich sehr viel mehr Gegenstände merken. Nämlich durch Vorstellung und Verknüpfung. Ich habe das früher immer so gemacht als Kind. Ohne dass ich das wusste, habe ich das schon gemacht. Ich habe mir immer gemerkt, welche Person welchen Gegenstand genommen hat und wie die zusammengepasst haben. Zum Beispiel, wenn das ein Mädchen war und die hat eine Puppe gewünscht, habe ich gedacht, naja, für die ist eine Puppe typisch. Ja, also das Mädchen, eine Puppe. Ja. Also natürlich, wenn es dann die zweite und dritte Runde war, musste man sich immer wieder neu das merken, musste man den Runden noch gucken, dass man da nicht durcheinander kam. Aber das heißt, dass man eine Verknüpfung herstellte. Dann musste ich nur noch überlegen, oder manchmal habe ich mir überlegt, zum Beispiel, die heißt Ruth. Und die hat, was ich gesagt, eine Rose. Also beide fangen mit R an. Ja, also Ruth hat die Rose. Ja, also man muss irgendwelche Verknüpfungen haben. Ja, und dann muss man nur noch die Verknüpfungen sich überlegen und dann hat man's. Ja. Da habe ich mal mit jemandem eine Sendung gesehen, der Weltmeister im Auswendiglernen. Also da hat jemand in seiner Sendung so eine Zahlenkette von, ich weiß nicht wie viele, 500 Zahlen an der Wand gehabt. Und der hat sie angeguckt, 5 Minuten. Und dann hat der Quizmaster irgendwo mitten in der Zahlenreihe 3 Zahlen genannt und er musste sagen, wie die Reihe weitergeht. Er musste also sämtliche Zahlen, die 500 alle im Kopf haben. Und dann hat er hinterher gesagt, wie er das macht. Das ist menschlich, wir würden sagen, es ist unmöglich. Es geht gar nicht. Wie kann man sich 500 Zahlen auch in der richtigen Reihenfolge im Kopf merken? Und er hat gesagt, er macht das folgendermaßen. Er denkt sich eine Geschichte aus zu diesen Zahlen. Und er muss sich nur noch an seine Geschichte erinnern und dann von der Geschichte wieder auf die Zahlen wieder zurückschließen. Und dann kann er die Zahlen alle, zack, 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 alle in der richtigen Reihenfolge alle. Und er muss nur die Geschichte lang genug sich ausdenken, bis das Ende ist. Ne? Also Verknüpfung. Muss man noch mehr denken. Aber Geschichten können wir uns merken. Also abstrakte Zahlen zu merken ist unglaublich schwierig. Aber Geschichten, also manche Geschichten, die habe ich irgendwo mal vor 20 Jahren gehört, die habe ich immer noch im Kopf. Ich weiß genau, wie die Geschichte gelaufen ist. Ja. Weil Geschichten uns emotional ansprechen und das bleibt im Gedächtnis. Ja. Ja. Und deswegen, wenn wir uns Dinge vorstellen und verknüpfen, dann bleibt es im Gedächtnis. Und dann kann man sich mehr als 100 Begriffe merken, die man auch nach Tagen sogar wiederholen kann. Man muss nur die Geschichte und die Verknüpfung wieder hinkriegen. Wir nennen es auch Eselsbrücken manchmal. Ja? Eselsbrücken. Ellen White schreibt im Leben Jesu, Seite 67, es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Also was sollten wir tun? Eine Stunde jeden Tag über das Leben Jesu nachdenken. Heißt in den Evangelien lesen, ich lese gerne in dem Buch das Leben Jesu, oder das heißt heute das Sieg der Liebe, und dann darüber nachdenken, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Das heißt, dass man sich das vorstellt. Man sich vorstellt, wie Jesus da gelebt hat und wie er das gemacht hat. Denn durch Vorstellung werden wir verändert, durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir nur wissen, Jesus war barmherzig, das Wissen, dass er barmherzig war, das ändert uns nicht. Aber wenn wir uns vorstellen, wie war er denn barmherzig? Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er die Kinder auf den Schoß genommen und hat sie freundlich mit ihnen gesprochen und hat die Traurigen getröstet? Und wenn man sich das vorstellt, dann kann man davon bewegt werden. Und dann kann man daran verändert werden. Ja. Und wenn wir das tun, drei Dinge werden geschehen. Unser Vertrauen wird zu Jesus stärker werden, unsere Liebe zu ihm wird lebendiger und wir werden mehr vom Heiligen Geist erfüllt. Brauchen wir das? Ja. Hier ist der Schlüssel dafür. Interessant ist, dass gerade bei den Jüngern, die ganz verschieden offen waren für das Wirken Jesu. Johannes war sein Herz war am meisten offen für das Wirken Jesu. Er hat sich am meisten da hineingegeben. Ja. Und Judas hat am meisten sein Herz innerlich zugemacht gegenüber dem Wirken, dem Einfluss von Jesus. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen dafür und auch auf Jesus schauen. Bloße Worte können wir uns nur sehr mühsam merken. Aber Gesehenes oder Vorgestelltes prägt uns viel stärker, als es Worte nur tun. Manches, was wir uns vorgestellt oder gesehen haben, bleibt auch nach mehreren Jahren noch im Gedächtnis. 2. Petrus 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Was bedeutet das? Was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Das heißt, was zum Leben dient, ist für unseren Alltag. Zur Frömmigkeit dient, heißt für unser geistliches Leben. Und wodurch bekommen wir das, was wir fürs geistliche Leben und für den Alltag brauchen? Wodurch bekommen wir das? Durch die göttliche Kraft, durch den Heiligen Geist. Und wie macht der Heilige Geist das? Durch die Erkenntnis Gottes. Und das, die Erkenntnis Gottes, wodurch bekommen wir alles, was wir zum Leben und zum Wandel mit Gott brauchen? Durch die Erkenntnis Gottes. Und hier steht im Griechischen das Wort Epignosis. Epignosios. Und Epi heißt über und Gnosios heißt erkennen. Also nicht nur eine normale Erkenntnis, sondern eine Übererkenntnis, mehr als Erkenntnis. Und diese Übererkenntnis ist nicht nur ein intellektuelles Erkennen, sondern eine enge Lebensgemeinschaft. Auch im Alten Testament heißt es auch oft, denn Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar einen Sohn und sie nannten ihn Abel und so weiter. Das ist die engste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Körperlich, seelisch, geistig. Und so ist auch hier eine Übererkenntnis. Das heißt, dass wir in Jesus leben und er in uns lebt. Dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass unsere Gedanken zu ihm gehen, dass wir mit Jesus eng verbunden sind, eine Übererkenntnis. Dadurch bekommen wir alles, was wir zum Leben brauchen. Und dieses Wort Übererkenntnis, Epignosis, steht ganz oft im Neuen Testament, hat Paulus sehr häufig gebraucht. Ja. Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist ewiges Leben? Die Definition vom ewigen Leben? Ich dachte, ewiges Leben heißt ein Leben ohne Ende. Aber hier haben wir eine andere Definition. Ein Leben ohne Ende. Stellt euch vor, wir hätten ein ewiges Leben, so wie wir jetzt leben. Mit Maske und mit Beschränkungen. Wäre das angenehm? Mit all der Krankheit und dem Leid und den Schwierigkeiten. Ich denke, das Entscheidende des ewigen Lebens ist die Qualität des Lebens. dass wir Jesus sehen, dass wir mit Jesus leben, dass wir mit Gott zusammen leben, ja, dass wir Gott erkennen. Das ist ewiges Leben. Und wenn natürlich auch ohne Ende. Das kommt noch oben drauf, dass es niemals aufhört. Ja. Und deswegen ist die Frage, wenn ewiges Leben heißt, Gott zu erkennen. Hier heißt es auch wieder Epignosis, das heißt mehr als erkennen. Eine tiefe Erkenntnis, ein Einswerden mit Gott. Wann fängt denn das ewige Leben an? Wann bekommen wir das ewige Leben? Wenn Jesus wiederkommt? Nein, wir können Gott schon erkennen, jetzt. Wenn ein Mensch sich bekehrt, erkennt er Gott. Und dann gibt er ihm sein Leben. Dann hat er eine Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und in dem Moment beginnt das ewige Leben. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird dieses ewige Leben, was schon begonnen hat, dann nur noch in einer anderen Ebene weitergehen, dass wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und dann noch enger mit ihm zusammenleben werden. Deswegen Epignosis, Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben heißt mit Jesus, mit Gott zusammenleben, eine Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Und das haben wir jetzt schon. Deswegen, wer jetzt kein Gefallen daran hat, mit Jesus zusammenzuleben, wird im Himmel auch kein Gefallen daran haben. 2. Petrus 2, Vers 20. Nach der Elberfelder. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind. Die Befleckungen der Welt, da nennt er gerade vorher so einige Sünden. Wie können wir von den Sünden dieser Welt uns lösen, davon entfliehen? Durch die Erkenntnis Jesu. Hier steht wieder das Wort Epignosis. Wenn wir Jesus kennen, mit Jesus eins werden, ihn genauer kennen, dann können wir auch Sünde überwinden. Weil Jesus in unserem Herzen wohnt, die Sünde stärker als wir. Wir können die Sünde nicht aus eigener Kraft widerstehen. Keine Chance. Wenn Jesus in uns wohnt, dann kann Jesus in uns, und er ist stärker als die Sünde, kann er in uns die Sünde besiegen. Aber das geht nur, wenn wir ihn erkennen, wenn wir mit ihm eins werden. Wenn Jesus in unserem Herzen ist. Ja. Und das geschieht auch dadurch, dass wir uns Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen. Jeden Tag eine stille Stunde. 1. Korinther 13, Vers 12. Und jetzt schauen wir mal, wie es die Bildsprache gebraucht wird vom Sehen, vom Erkennen. Paulus sagt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Damit meint er auch Jesus, von Angesicht zu sehen. Frage, wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihn denn wörtlich von Angesicht zu Angesicht sehen oder ist es symbolisch gemeint? Ja, natürlich, das ist wörtlich gemeint. Wir werden ihn wirklich wörtlich von Angesicht zu Angesicht. Und wenn das wörtlich gemeint ist, von Angesicht zu Angesicht, dann ist das andere, dass wir ihn jetzt in einem Spiegel, wie ein dunkles Bild sehen, auch wörtlich gemeint. Beides wörtlich gemeint. Und zwar damals waren die Spiegel nicht so schön wie heute. Heute sind die Spiegel so gut, dass wenn man reinguckt, da sieht man alles ganz genau. Und wenn man sogar noch ein bisschen gebogene Spiegel hat, dann kann man sogar noch jeden Pickel noch sehen und noch so groß. Ja. Aber damals waren die Spiegel so ein bisschen wie Schokoladenpapier. So, ja. So nur Umrisse, ein dunkles Bild. Und deswegen sagt Paulus hier, jetzt können wir Jesus schon sehen, aber nicht so deutlich. Aber wenn er wiederkommt, dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wie können wir ihn jetzt schon sehen? Indem wir uns mit Jesu Leben beschäftigen, davon lesen und das vor unserem inneren Auge vorüberziehen lassen, schreibt Anne White. Das ist das Geheimnis. Ja. Deswegen, ich mag diese Filme über Jesus gar nicht. Es war immer interessant, das mal zu sehen, wie das so in dem Land vielleicht so ein bisschen gewesen ist, aber ich mag sie trotzdem nicht. Warum nicht? Wenn ich den Film gesehen habe und dann lese ich nachher irgendwo einen Bibeltext, wo diese Szene auch wieder vorkommt. Was habe ich denn im Kopf? Die Bilder vom Film. Und wen sehe ich denn da? Da sehe ich nicht Jesus, sondern den sehe ich, den Schauspieler. Und ein Schauspieler kann niemals Jesus widerspiegeln. Niemals. Ich möchte nicht einem Schauspieler ähnlich werden. Ich möchte Jesus ähnlich werden. Und der Heilige Geist macht es, der denn uns, haben wir beim Petrus gelesen, der Heilige Geist macht es, der uns denn Jesus vor Augen führt. Entscheidend ist nicht, wie Jesus ausgesehen hat, sondern entscheidend ist, sein Charakter uns vorzustellen, darauf zu schauen. Von Angesicht zu Angesicht, das ist wörtlich gemeint. Ja. Und deswegen ist auch der Spiegel das dunkle Bild, auch wörtlich gemeint. So. 2. Korinther 4, 17, 18, da habe ich jetzt einen falschen Text hier, den muss ich jetzt hier mal aufschlagen. 2. Korinther 4, 17 und 18, dort heißt es, das ist auch sehr interessant jetzt, wo es um die, nicht nur um Jesus selbst geht, sondern auch um das, die Vorstellung der himmlischen Welt. Da heißt es, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus sagt, worauf schauen wir? Wir schauen auf das Unsichtbare. Wie kann ich auf das Unsichtbare schauen? Das Unsichtbare kann man doch nicht sehen. Aber er meint hier, wir richten unseren Blick, unsere Vorstellungskraft. Wir sehen die himmlische Welt. Und sie dürfen wir uns schon vorstellen. Gott hat uns einen Blick durch Schlüsselloch gegeben in die himmlische Welt, das neue Jerusalem. Wie schön das ist. Damit wir uns das schon vorstellen können, damit wir durch die Vorstellung schon Jesus ähnlicher werden, emporgezogen werden. Ja. Auf das Unsichtbare zu schauen. Und hier haben wir ein Zitat von Ellen White, wo sie genau das ausdrückt. Das ist wunderbar ausgedrückt. Christus kommt bald, Seite 200. Und achtet man darauf, wie oft sie das vom Sehen und von Bildern und so weiter spricht. Sie sagt, Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen, damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Das heißt, unsere Gedanken, unser Gehirn soll mit Bildern erfüllt werden, nicht nur mit abstrakten Wörtern, sondern mit Bildern himmlischer Schönheit. Der große Lehrmeister gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja sein ganzes Wesen prägen. Wie wird unser Wesen geprägt? Auf Jesus schauen und uns in Gedanken die Bilder der himmlischen Herrlichkeit vor Augen malen. Meine Lieben, das dürfen wir. Denn unsere schönsten, unsere kühnsten Vorstellungen des Himmels werden noch bei weitem übertroffen. Der Himmel wird so herrlich sein, dass keiner enttäuscht sein wird. Keiner wird hinkommen und sagen, das habe ich mir woanders vorgestellt, so komisch hier. Nein. Alle werden begeistert sein. Es wird tausendmal schöner sein als unsere kühnsten. Deswegen dürfen wir uns die schönsten Dinge vorstellen. Und es wird noch schöner sein, der Himmel, die neue Erde. Und dann wird unser Innerstes verändert in das Bild Jesu, in den Charakter Jesu, in die Liebe Jesu. Und jetzt ein letzter Vers, der ist so wichtig. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Sein Charakter. Und das heißt, wir spiegeln den Charakter Gottes wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Charakterstufe zur nächsten Charakterstufe Gottes. Das heißt, mit anderen Worten, es ist ein Wachstum im Charakter Gottes. Da geht es nicht um die Frage, wie viele Sünden tun wir noch, sondern da geht es um die Frage, wie stark spiegel ich Jesu Charakter wieder. Und übrigens, da gibt es nach oben keine Grenze. Auch in der Ewigkeit, wenn wir sündlos sind, werden wir auch immer noch weiter wachsen in dieser Frage, Gott, Jesus ähnlich zu werden. Die ganze Ewigkeit werden wir wachsen und niemals gottgleich werden, aber immer ähnlicher werden. Deswegen, wie können wir in Jesu Bild verändert werden? Indem wir auf ihn schauen. Indem wir Jesus vor Augen haben. Nochmal das Desire of Ages, Leben Jesu, 166. Der Heilige Geist lässt die Seele, die auf Jesus schaut, niemals ohne Unterstützung. Er nimmt von den Dingen Christi und zeigt ihn darin. Wenn das Auge fest auf Christus gehalten wird, hört die Arbeit des Geistes nicht auf, bis die Seele seinem Bilde entspricht. Ja, und deswegen ist es so, es ist viel leichter, dass wir uns untereinander einig werden, dass wir untereinander eine Harmonie haben in der Familie, in der Ehe und in der Gemeinde, wenn jeder einzelne von uns mit Jesus verbunden ist. Je mehr wir Jesus widerspiegeln, desto mehr Liebe haben wir füreinander, der Verständnis, Güte, Freundlichkeit. Das erleichtert das Leben. Deswegen ein Wachstum, ein Wachsen in der Heiligung, ein Wachsen im Charakter Christi ist nicht etwas Mühseliges, wo wir uns anstrengen müssen, damit wir die und die Sünden nicht mehr tun, sondern es ist etwas, was uns hilft, ein leichteres Leben zu haben, ein schöneres Leben zu haben. Denn wenn wir verändert werden, verändern sich die Menschen um uns herum auch. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Deswegen hier nochmal das Zitat, Leben Jesu, Seite 67. Es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, aber besonders die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Deswegen, Jesus liebt dich. Er möchte uns helfen, zusammenzuwachsen. Er möchte uns helfen, dass wir zusammenwachsen als Gemeinde, aber möchte uns auch helfen, dass wir gemeinsam geistig wachsen können. Er möchte dich in sein Ebenbild verwandeln. Das heißt nicht, dass unsere Charaktereigenschaften aufhören zu sein, wie sie sind, sondern das heißt, dass wir unsere Persönlichkeit behalten wir, aber wir werden die Frucht des Geistes, die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, das werden wir mehr und mehr in unserem Leben sehen und umsetzen und ausleben. Deswegen sag ja zu Jesus. Lass ihn in dein Herz hinein und nimm dir Zeit, jeden Tag auf ihn zu schauen und dich von ihm verändern zu lassen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so deutlich sagst, wie auch Beziehungen gelingen können. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass wir so miteinander reden können, dass Kommunikation und Beziehungen gelingen. Hilf, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir Liebe füreinander haben. Hilf, dass wir, wenn Dinge gesagt werden, die uns nicht gefallen, dass wir dann nicht gleich gereizt und verärgert reagieren, sondern dass wir mit Liebe reagieren können. Bitten dich, hilf, dass Konflikte, die entstehen, oder auch meine Verschiedenheiten, die entstehen, dass sie so gelöst werden können, dass es am Ende zum Segen für alle werden kann. Aber wir bitten dich vor allen Dingen, Herr Jesus, hilf, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir auf dich schauen, dass wir durch den Blick auf dich in unserem Leben deinen Charakter mehr und mehr widerspiegeln. Hilf, dass wir uns die Zeit nehmen, jeden Tag die stille Stunde mit dir zu verbringen und bitten dich, dass dein Charakter in uns dann sichtbar wird. Dass wir dann ein Licht für dich sein können, dass die Menschen dich durch uns sehen können. Wir bitten dich, segne diesen Sabbat, der vor uns liegt. Segne diese Nacht. Lass uns gut schlafen und noch morgen wieder unter deinem Segen zusammenkommen. Und hab so Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.